Thomas Sanderling ist Kurt Sanderlings ältester Sohn, 1942 in Nowosibirsk geboren. Er ist Dirigent wie sein Vater und auch er hat sich Zeit seines Lebens mit der Musik Schostakowitschs auseinandergesetzt, hat zum Beispiel auf dessen Wunsch hin die deutschen Erstaufführungen der 13. und 14. Sinfonie geleitet. Herr Sanderling, Sie sind sozusagen mit Schostakowitsch aufgewachsen. Wie haben Sie ihn erlebt als Menschen und als Künstler?
Naja, ich habe Schostakowitsch natürlich öfters in Konzerten der Philharmonie gesehen, zu denen ich von meinen Eltern mitgenommen worden bin. Seiten zu Konzerten meines Vaters oder zu Konzerten von Mravinsky oder zu Konzerten von Gastdirigenten. Schostakowitsch ist oft in seine Heimatstadt gekommen, wenn seine Werke von diesem Orchester aufgeführt worden sind. Und dann kann ich mich an meinen ersten Moskau-Besuch als Kind erinnern. Da hat mein Vater im Programm 5. Schostakowitsch gehabt. Und dann war es eigentlich, als Schostakowitsch in mein Moskau-Konzertdebüt gekommen ist mit seiner Frau und mich nach Hause eingeladen hat. Das war eine Überraschung und das war unglaublich und Gott sei Dank konnte ich das mit meinen Reiseplänen machen und das gehört zu den wichtigsten Stunden in meinem Leben. Und dort hat er mir 2 Partituren übergeben, die er ganz offensichtlich vorbereitet hat, mit sehr herzlichen Worten eingeschrieben und machte mich damit zum deutschen Premierendirigenten der 14. zuerst und dann der 13., weil es damit mehr Probleme gegeben hat. Die nächste Überraschung war dann, als ich ihn in Gorisch besucht habe und mit ihm über Solisten reden wollte, dass er gesagt hat, nein, keine russischen Solisten, sondern deutsche Solisten in deutscher Sprache. Und das war natürlich eine intensive Zusammenarbeit.
Wer sich ein bisschen mit Schostakowitschs Biografie befasst, der lernt ja eine ziemlich tragische Lebensgeschichte kennen. Er stand permanent unter staatlicher Beobachtung in Russland. Er hat viele Jahre seines Lebens in Todesangst vor Stalin verbracht. Immer den berühmten gepackten Koffer unterm Bett. Er hat vieles in seiner Musik nur zwischen den Zeilen sagen können. Auch immer wieder Werke aus Angst vor Repression zurückgezogen. Was würden Sie sagen, wenn Sie sich an ihn erinnern? Hat man ihm dieses Martyrium angemerkt?
Ja, ich würde sagen, ja. Also er war ein kränklicher oder kranker Mann und äußerlich oder gesundheitlich ja schon, als wir zusammen gearbeitet haben. Er war schon ziemlich gebrochen, ja.
Viele Komponisten sprechen nicht so gern über die eigene Musik. Wie war das denn bei Schostakowitsch? War er mitteilsam, was seine Werke angeht? Hat er darüber erzählt, wie sehr er womöglich um deren Inhalte gekämpft hat oder wie sehr er zweifelt, ob er nun was veröffentlichen soll oder nicht?
Nein, darüber hat Schostakowitsch nie gesprochen und mochte er auch nicht. Und da hat mich auch mein Vater gut vorbereitet, niemals über das Inhaltliche zu sprechen. Aber Schostakowitsch war sehr, also mehr als aufmerksam zu allen Textfragen. Kleine Trommeln, mit Saiten, ohne Saiten, Nuancen, Consordino, Dämpfer auf. Ich habe selbst noch 3 Partituren, die er ebenfalls mit sehr warmen Worten eingeschrieben, mir korrigiert hat. Also und Druckfehler hat er gehasst.
Wer nicht? Hat er selbst, denken Sie, eigentlich klar unterschieden zwischen den Werken, die er mehr oder weniger unter Zwang für die sowjetische Propaganda geschrieben hat und denen, in denen er wirklich mit seiner eigenen Stimme unbehelligt gesprochen hat?
Ja, es gibt ein paar Werke, so viele sind es sind eigentlich ganz wenige, die er überhaupt nicht gemocht hat und sich geschämt hat, ja.
Zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel war es der Liederzyklus auf Worte von Dalmatowski. Das weiß ich nicht von ihm, sondern aus nahen Quellen. Das war die festliche Ouvertüre, das war das Oratorium, das Lied von den Wäldern.
Die Kantate, das war eine von den Stalin-Kantaten, den sogenannten, oder?
Ja, aber ich glaube, das wird schon alles gewesen sein.
Sein gesamtes Werk, gerade seine Sinfonien, die sind ja schon sehr eng mit der russischen Geschichte verwoben. Also da ist vieles eben tatsächlich unter persönlichen Qualen entstanden. Manches ist gar nicht veröffentlicht, manches ist verboten worden. Und trotzdem hat es gegen alle Widrigkeiten geschafft, nach Mahler der bedeutendste Sinfoniker des 20. Jahrhunderts zu werden. Können Sie seine Musik beschreiben?
Naja, Musik zu beschreiben ist überhaupt schwer. Aber das Wort Mahler ist interessant, weil Mahler war einer von seinen Göttern, Beethoven und Mahler. In diesem Sinne der russischen Kultur und Kunstgeschichte war er, die ja vereinfacht sich zeigt auf Westler und Slawianophilen. Er war eindeutig ein Westler und ein Symphoniker, der große oder der größte oder vielleicht einer der letzten Symphoniker. Das ist richtig, weil für ihn, er war einer der ganz letzten, für wen die Symphonie, die Form, also im weiten Sinne Sonatenform, mehrsätziger Zyklus, eine ganz adäquate, natürliche Äußerung war. Und sicher nach diesem Artikel Chaos statt Musik, nach Stalins Besuch von Lady Macbeth, änderte sich sein Leben, sein Dasein und auch die Musik, weil ab dem Moment ist seine Musik das Leiden eines Individuums oder eine Schicht oder eine Gesellschaft in einem Regime.
Insofern muss man, glaube ich, den Umgang mit dieser Musik schon auch ein bisschen lernen, oder? Also sie erschließt sich nicht so gut, wenn man über die Umstände ihrer Entstehung nichts weiß.
Naja, schon, da haben Sie recht. Aber ich muss sagen, auch den Umgang mit Mahler muss man ja auch lernen. Und bestimmte geschichtliche oder sogar persönliche Entwicklungen kennen.
Wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten und da haben Sie angedeutet, dass Sie gerade hier in Deutschland auch immer wieder auf viel Ablehnung gestoßen sind, wenn es um Schostakowitsch ging. Gerade auch im Gegensatz zu Mahler, zu dem man hier ja inzwischen ein sehr herzliches Verhältnis hat. Was denken Sie, woran liegt das?
Naja, Leonard Bernstein hat auch erzählt, wie viel Widerstand er am Anfang erlebt hat mit Mahler bei Wiener Philharmonikern. Das muss man sich vorstellen. In Wien, in der Stadt, wo Mahler gewirkt hat. Ja, es war eigentlich bekannt, dass in der Bundesrepublik vom musikalischen Establishment die Neue Wiener Schule durch Adorno und seine Nachfolger oder Follower sehr promotiert worden ist. Und das war natürlich mit einem Widerstand gegenüber Schostakowitsch, aber nicht nur Schostakowitsch.
Sibelius war ja auch so ein Feindbild, ne?
Richtig. Mhm. Aber ich glaube, das ist jetzt weitgehend weg, obwohl es auch zu der Zeit Bewunderer von Schostakowitsch gab. Karajan, bei dem ich auch etwas assistieren durfte, er war ein großer Verehrer von Schostakowitsch, obwohl er meines Wissens nur die 10. dirigiert hat.
Aber wie ist das mit dem Publikum? Also ich denke immer noch, es ist nicht ganz so einfach, Zugang zu diesen Stücken zu finden, weil die so manchmal unverhofft in Unterhaltungsmusik umschlagen und dann doch wieder einen unglaublichen Ernst und ja eine Getriebenheit transportieren, die man sich ja erstmal erklären können muss. Und ich denke, gerade diese Phase Stalinismus mit all ihren Folgen, die ist natürlich in restlichen Europa einfach nicht so präsent. Und könnte das ein Problem sein beim Verständnis fürs Publikum, für die Zuhörer?
Ja, dazu kann ich wenig sagen oder gar nichts, weil meine Erfahrungen eigentlich waren außerordentlich erfreulich. Ich kann mich erinnern, dass mit dem MDR-Symphonieorchester wir die 8. Symphonie, jetzt gehört zu seinen tragischsten Werken neben der 4. gespielt haben und mir war klar, dass es in Leipzig, das MDR spielt ja im Gewandhaussaal, eine sehr warme oder eine sehr begeisterte Aufnahme finden wird. Und einen Tag später oder 2 Tage später war die Wiederholung in der Kölner Philharmonie im Zyklus die Rundfunk-Symphonieorchester Deutschlands. Und da habe ich mir gedacht, na, Wie wird es dort aufgenommen?
Im Westen sozusagen.
Ja, und es wurde unwahrscheinlich aufgenommen und am Künstlereingang der Philharmonie standen viele Leute mit Programmheften und Autogrammbitten. Ich war natürlich wahnsinnig erfreut.
Nun dirigieren Sie ja auch viel in Russland, unter anderem eben die St. Petersburger Philharmonie, also das Orchester, dessen Vorläufer einst Ihr Vater, Kurt Sanderling, in vielen Schostakowitsch-Aufführungen geleitet hat. Wie ist das heute mit Russland und Schostakowitsch? Wie steht man da inzwischen zu seiner Musik? Wie steht man zu ihm und seiner Geschichte?
Also zunächst mal zur Musik. Schostakowitsch und Prokofjew sind in Russland mit Recht die Klassiker und der Stolz der Kultur, nicht nur musikalischen. Und nach Perestroika sind viele Quellen zugänglich geworden und da ist viel Offenheit gekommen und ich glaube nur die Musikwelt sowieso, die war es auch früher, aber auch das Publikum jetzt, die kennen das Leben von Schostakowitsch und verstehen seine Musik richtig.
Dmitri Schostakowitsch, sein Leben und seine Musik sind diese Woche ein zentrales Thema bei uns in SWR 2 Treffpunkt Klassik. Hier war uns dazu der Dirigent Thomas Sanderling, später Weggefährte von Schostakowitsch, per Telefon aus England zugeschaltet.